Der aktuelle Podcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auf Siddharthas Spuren. Reisen zu den heiligen Stätten des Buddhismus. Steinig und reich an Hindernissen ist der Pfad der Erleuchtung, langwierig die Befreiung aus schädlichen körperlichen und mentalen Verstrickungen. Nicht Selbstverwirklichung, sondern die Überwindung des Ich ist das Ziel buddhistischer Lehren. Diese Tatsachen ignorieren viele in ihrer unreflektierten Begeisterung für den Dalai Lama oder die esoterisch schicke Oberfläche fernöstlicher Philosophien. Wer den Anspruch und die spirituelle Tiefe des Buddhismus erfahren will, sollte sich also auf den Weg nach Asien begeben. Das FAZ-Audio-Dossier auf Siddharthas Spuren nimmt den Hörer mit zu den faszinierenden Schauplätzen des alten und des zeitgenössischen Buddhismus. Folgen Sie uns in ein japanisches Zen-Kloster, auf den heiligen Berg Koyasan und zum legendären tibetischen Kloster Ganden. Hören Sie, wie das alte Lhasa täglich mehr vom modernen China überdeckt wird. Entdecken Sie das buddhistische Ende der Welt am äußersten Rand des Himalaya und begleiten Sie uns in das friedliebendste Land der Erde. Der Buddha und sein Goldmantel. In Burma geht das Leben einen anderen Gang.
Von Günter Paul. Als Aufschneider galt er seinen Zeitgenossen. Marco Polo, der Sohn eines Kaufmanns, der mittellos von China nach Genua zurückgekommen war und unglaubliche Geschichten vom Prunk am Hofe Kublai Khans und von Reisen in märchenhafte Reiche am Ende der Welt berichtete. Im Jahr 1283 wollte er den Großkhan auch auf seinem Feldzug gegen Mien begleitet haben, die große und prächtige Hauptstadt des Staates, aus dem Burma hervorgegangen ist. Ihre Bewohner seien Götzendiener gewesen und rings um die Bauten von Mien hätten vergoldete Glocken gehangen, die ihren Klang ertönen ließen, sobald der Wind sie bewegte. Seit diesem Feldzug habe der Großkhan Elefanten in Fülle gehabt. Was Marco Polo schilderte, war eine Stadt, deren Überreste heute noch überwältigen. Mehr als 2000 Pagoden und Tempel findet man dort auf einer Fläche von nur wenigen Dutzend Quadratkilometern. Sie zeugen von einer religiös motivierten Bauwut, die ihresgleichen sucht. Im Jahr 1044 hatte in Bagan König Anavrata den Thron bestiegen und damit begonnen, den vom heutigen Sri Lanka ausgegangenen Theravada-Buddhismus in seinem ganzen Reich zu verbreiten. In diesem Buddhismus der alten Schule, dem kleinen Fahrzeug, ist der Gläubige bestrebt, sich mit Spenden und mildtätigem Verhalten Verdienste zu erwerben, um im nächsten Leben möglichst in einer höheren Existenz wiedergeboren zu werden. Große Verdienste versprach und verspricht der Bau und der Unterhalt von Pagoden, die zu einem Wahrzeichen des Landes wurden. Die bedeutenden sind in Burma bis zur Spitze mit Gold bedeckt und oben hat man zahllose Diamanten, Rubine und andere Edelsteine eingearbeitet. Morgens bewegen sich für den westlichen Besucher ungewohnte Prozessionen durch die Straßen der Städte. In Gruppen ziehen die Mönche schweigend von Haus zu Haus, wo die Gläubigen die hingehaltenen Töpfe mit Reis füllen. Für die Geber ist auch dies ein Weg, Verdienste zu erwerben. Die Mönche schulden den Gläubigen deshalb keinen Dank. Später, gegen 11 Uhr, versammeln sich die Mönche im Speisesaal ihres Klosters zum gemeinsamen Mahl, dem einzigen am Tage. Später sieht man sie, wie sie sich dem Studium der Lehre Buddhas widmen. Gautama Buddha selbst war es, der im 6. Jahrhundert vor Christus die Enthaltsamkeit predigte, die richtige Gesinnung und das richtige Handeln. Mit dem Elend der Welt konfrontiert, hatte er als wohlbehüteter Prinz Siddhartha Gautama in Nordindien das Leben in Askese gesucht und schließlich unter einem Feigenbaum die Erleuchtung erlangt. Für ihn war es das höchste Ziel, einen Zustand zu erreichen, in dem alle Bedürfnisse, Wünsche und Sehnsüchte aufgehoben sind. Als heiligstes Abbild des Erleuchteten verehren die Gläubigen in Burma den goldenen Buddha des Mahamuni-Tempels in Mandalay, der einst glänzenden Königsstadt. Eigentlich ist die 3,80 Meter hohe Statue aus Bronze, doch davon zeugt nur noch das Gesicht, das jeden Morgen liebevoll gereinigt wird. Generationen von Gläubigen haben den Körper mit Blattgold beklebt, das mittlerweile bis zu 10 oder 15 Zentimeter dick aufgetragen ist. Ständig hocken Männer am Fuße der Figur und fügen weiteres Blattgold hinzu. Das Gold, das die Frauen reichen, wird mit langen Stäben entgegengenommen und ebenfalls aufgetragen. Sie dürfen nämlich nicht bis an den Buddha heran, so sitzen sie andächtig in einigen Metern Distanz, die als unrein geltenden Füße nach hinten abgewinkelt. Das Blattgold wird in einer benachbarten Werkstatt erzeugt. Dort schlagen zwei Männer im Schweiße ihres Angesichts mit dicken Hämmern auf das in Leder eingebettete Edelmetall, bis ein angebohrtes Schiffchen in einem Wasserzuber versinkt. Das Signal dafür, dass die durch die Bearbeitung dünner, aber wesentlich größer gewordenen Goldfolien jetzt zerschnitten werden müssen. Sie wären sonst für die weitere Bearbeitung zu groß. Dann wird das Schiffchen wieder auf das Wasser gesetzt und das Hämmern geht im gleichen Rhythmus weiter. Nach mehreren Arbeitsgängen ist das Gold hauchdünn, schon bei leichter Berührung bleibt es am Finger kleben. Bald wird es ein Teil des Buddhas sein und dessen Umfang um ein weiteres Stück vergrößern. Um den Mahamuni-Buddha haben sich längst Legenden gerankt. Sicher ist nur, dass er schon im Jahr 1784, als König Bodhavpaya ihn von seinem Sohn und Thronfolger in Dhanavati im nördlichen Rakhine an der Ostküste des Golfs von Bengalen erbeuten ließ, als außerordentlich alt galt. Bodhavpaya, der die königliche Barke mit der zerlegten Figur eigenhändig an das Ufer des Ayyavadi zog, ließ für den Buddha einen Tempel errichten, der allerdings 1884 niederbrannte. Dabei wurde das Antlitz der Statue wundersamerweise nur leicht beschädigt, die Goldkrone und die Insignien dagegen schmolzen großenteils ein. Rasch restauriert und mit einer neuen rubinbesetzten Krone ausgestattet, bekam der Buddha damals sein heutiges Heim. Der Legende nach, die in einem Palmblatttext überliefert ist, wurde die Figur schon zu Lebzeiten Gautama Buddhas erschaffen. Dieser soll 20 Jahre nach seiner Erleuchtung nach Rakhine gekommen sein. Dort forderte ihn König Sandaturia auf, in seinen Palast in Dhanavati zu kommen und ihm seine Lehre zu unterbreiten. In Erinnerung an diesen Besuch ließ er ein Ebenbild Buddhas in Bronze gießen, dem der Erleuchtete persönlich Wärme einhauchte, wodurch die Statue Wunderkräfte bekam. Ein Versuch, König Alaungsithus aus Baganzi zu demontieren, scheiterte im Jahr 1096. Danach geriet sie für Jahrhunderte in Vergessenheit. Archäologen meinen, die Bronzefigur sei im 2. Jahrhundert nach Christus in Dhanavati gegossen worden. Der Buddhismus zeichnet sich dadurch aus, dass er keinen Gott kennt. Deshalb wird in Burma neben Buddha auch den 37 Nats, den Schutzgeistern, großer Respekt gezollt. Die Nats, aus realen Menschen entstanden, sind für die profanen Bedürfnisse zuständig, sei es für Prüfungen oder Reisen. Man begegnet ihnen auf Schritt und Tritt. An der Straße von Yangon nach Bago kommt man an einem großen Feigenbaum, dem Baum Buddhas, vorbei, an dem der Fahrer dem Schutzgeist der Reisenden seine Referenz erweist. Man kauft ihm Blumen, die ins Auto gehängt werden und ihn gnädig stimmen sollen. Eine Hochburg der Nat-Verehrung ist der heilige Berg Popa, ein erloschener Vulkan, der als Stammsitz der Schutzgeister gilt. Am Fuße dieses Berges kann man große Pilgergruppen bisweilen sogar aus Südchina begegnen. Die Pilgerbusse unterliegen einem besonderen Ritual. Am Ziel angelangt, setzen sie dreimal vor und zurück, was Glück verspricht. Mühsam ist es, barfuß auf der Pilgertreppe den Berg zu ersteigen. Oben angekommen lassen auch Soldaten die Glocke mit einem Stößel erklingen. Damit verteilt der Buddhist die Verdienste, die er erworben hat, so dass auch andere daran teilhaben können. Der rein buddhistische Glaube und die Verehrung der Schutzgeister sind auch bei den großen Pagoden Symbiosen eingegangen. Wohl nirgends fehlen die Schreine für die Nats. Allerdings sucht der Gläubige zuerst die astrologischen Andachtsstellen am Fuße der Pagode auf. Je eine dieser Stellen gibt es in allen 8 Himmelsrichtungen für die 8 Tage der Woche. Der Mittwoch wird doppelt gerechnet. Er ist in Vormittag und Nachmittag geteilt. An jeder Andachtsstelle befindet sich eine Buddha-Figur, die mit Wasser begossen und rituell gereinigt wird. Dazu bringt der Gläubige Blumen. Außer mit der Himmelsrichtung und dem Wochentag sind die Andachtsstellen auch mit einem Planeten und mit einem Tier verbunden, die diesem Tag zugeordnet sind. Ein an einem Freitag, dem...
Auf Siddharthas Spuren. Reisen zu den heiligen Stätten des Buddhismus. Das vollständige FAZ-Audio-Dossier finden Sie zum Beispiel bei faz-audio.de.